Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Mischa Kreisgott heute Mittag ganz herzlich willkommen. Und wenn Sie bei Schiffen und bei Hafen leuchtende Augen kriegen und dann auch noch Musik mögen, dann sind Sie ziemlich richtig bei uns in dieser Stunde. Nach einem Jahr Zwangspause steigt es Anfang Juni wieder. Das größte Hafenkonzert, das man in Hamburg erleben kann, das Elbjazz-Festival. Und zwei, die dahinter stecken, sind heute Mittag bei mir. Der Konzert- und Tourneeveranstalter Carsten Jahnke und neu im Team Alex Schulz, der zwar das erste Mal für dieses Festival arbeitet, aber der die Hamburger Musikszene schon ordentlich aufgemischt hat als Leiter des Reeperbahn-Festivals. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Fangen wir mal ganz am Anfang an bei dem, was dieses Elbjazz-Festival wirklich immer einzigartig gemacht hat, nämlich, dass man mit dem Schiff zum Konzertort fahren kann. Man steigt an den Landungsbrücken in die Barkasse, dann geht's rüber auf die andere Elbseite zur Werft Blohm und Voss. Ein Ort, wo man normalerweise nicht hinkommt, Carsten Jahnke. Was sieht man da zuerst, wenn man von Bord geht?
Naja, also ich glaube, es gibt kein Festival, was ich zumindest kenne, was diese Atmosphäre hat. Denn um fair zu sein, es ist zwar schön, mit der Barkasse zu fahren, aber wenn man es eilig hat, ist es einfacher, durch den Elbtunnel zu gehen.
Kann man natürlich auch machen, je nachdem, ob man Romantiker ist oder nicht.
Genau. Aber die Atmosphäre auf Blohm und Voss ist meiner Ansicht nach nicht zu schlagen.
Alex Schulz, Sie haben es dreimal, haben wir gerade besprochen, als Besucher erlebt. Was war für Sie der beste Moment, der beste Ort bei diesem Festival?
Blohm und Voss, also dem ist nichts hinzuzufügen und das macht die Veranstaltung wirklich so einzigartig. Neben dem Umstand, dass man sich über die Elbe bewegt, zwischen den Spielstätten an der Nordseite und der Südseite, ist aber dieser exklusive Zugang auf die Werft einfach einzigartig und das in Vermischung mit Musik.
Das ist eine besondere Atmosphäre. Man steht zwischen den riesigen Schiffen, zwischen diesen gigantischen Werkshallen. Inwiefern verändert das auch ja, vielleicht die Wahrnehmung von Jazz und von dieser Musik?
Also ich glaube nicht, dass es das Verhältnis zum Jazz verändert. Es bietet nur einem Publikum, was nicht jazzaffin ist, zu so einem Festival zu gehen und nicht nur dem Jazz zuzuhören, sondern die Atmosphäre zu genießen. Denn normalerweise kommt man nicht auf dieses Gelände von Blohm und Voss.
Carsten Jahnke und Alexander Schulz erzählen uns heute Mittag bei Klassik à la carte vom Elbjazz, das in knapp zwei Wochen steigt auf Blohm und Voss in der Elbphilharmonie in St. Katharinen, kurz im Hamburger Hafen. Wir gehen zwei Jahre zurück, 2014, da hat Gregory Porter auf Blohm und Voss gespielt. Hier ist Liquid Spirit.
Hungry round the river, let the damn water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The folk are thirsty.
So ging's zu beim Elbjazz-Festival in Hamburg auf Blohm und Voss 2014. Da hat es eine Unwetterwarnung gegeben. Die Menschen sind ordentlich nass geworden, sind zusammengerückt unter allen möglichen Schirmen und Vordächern. Und dann hat Gregory Porter dieses große Konzert gespielt. Liquid Spirit war das ja. Und Carsten Jahnke, Gregory Porter ist ganz gerne in Hamburg, ne? Regelmäßig im Stadtpark Elbjazz 2014. Ja, 2016, also, 17 ist er wieder dabei.
Also wir haben ihn praktisch beim Elbjazz entdeckt. Das muss das zweite gewesen sein. Da spielte er damals auf der Spitze. Es war fürchterliches Wetter. Er kam mit einer österreichischen Band, also nicht mit seiner. Und wir waren alle klar, uns war allen klar, das ist eine Riesenstimme. Der wird es machen und inzwischen muss man sagen, gehört er zu den wenigen Jazzmusikern, der es schafft, 4000er Seele auszuverkaufen. Und Sie haben recht, er war schon jetzt das dritte Mal beim Elbjazz.
Damals, als Sie ihn gehört haben, das erste Mal, als er eben noch nicht Frontline war, als sein Name noch nicht bekannt war, woran merken Sie dann, Mensch, der hat was Besonderes?
Ja, erstmal ist er Bariton. Und würde er Sopran singen, würden schon mal 50% der Leute ausfallen, weil 50% können einfach Sopran nicht aushalten.
Aber singen ja auch zum Glück nicht so viele Männer, deswegen.
Ja, das stimmt. Aber allein sein Marketing-Tick mit dieser, er hat ja irgendwie eine Sportverletzung erlitten und deswegen trägt er diese Kappe, das finden auch junge Leute unvorstellbar sexy. Und das, aber seine Stimme ist in konkurrenzlos.
Diese Kappe ist auch so ein Wiedererkennungsmoment. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass die Leute sagen können, ah, Namen habe ich jetzt vergessen, aber das ist der mit der Kappe.
Man braucht den Namen nicht mehr aufs Plakat, man muss nur sein Foto bringen.
Die traurige Nachricht für uns alle als Freunde dieses Festivals, die kam kurz vor Weihnachten 2015. Elb Jazz macht kreative Pause, hieß es da nach 5 Ausgaben. Wenn wir noch mal einmal zurück zu diesem Prozess gucken, Alex Schulz, Sie sind dann dazugekommen. Aus Ihrer Sicht, was war schiefgelaufen in diesen 5 Jahren Festival?
Das kann ich gar nicht sagen, weil ich ja erst dazu kam.
Aber Sie sind ja dann wie ein Unternehmensberater reingegangen und haben die nackten Zahlen gesehen.
Ja, ich glaube, wir müssen, wenn wir jetzt auf diese Veranstaltung in diesem Jahr schauen, auch sagen, dass es dass die unter neuen Voraussetzungen stattfindet, nämlich einfach mit dem einen Spielort mehr, insgesamt mit weniger Spielorten als früher bestimmt, aber nämlich der Elbphilharmonie. Deswegen ist das schon schwer zu sagen. Also als Carsten Janke und Volker Kumm uns mich fragten, war das klar, dass wir diesen Spielort auch werden bespielen können zum ersten Mal im Rahmen des Elbjazz. Das war sicherlich auch ein Motiv, wenn auch kein wirtschaftliches, sondern eher ein kommunikatives und eine innerliche Herausforderung. Drüben die 4 Spielorte auf der Werft und jetzt 4 neue auf der Nordseite, inklusive eben einer davon, der Elbphilharmonie. Insofern, man konnte gar nicht viel machen, wenn man an die gute Idee des Elbjazz glaubt, und die ist einfach genial, die Idee der Gründerin dieser Veranstaltung, nämlich auf Blum und Voss und auf der Nordseite der Elbe zu veranstalten, mit dem Fluss in der Mitte und dann für Jazz zu veranstalten. Das war eigentlich der Reiz. Und ja, wir haben ein bisschen geschaut, dass wir bei den Produktionskosten ein bisschen runterkommen und an anderen Stellen, um die Veranstaltung einfach sozusagen bedarfsgerecht zu gestalten. Also wir kannten ja die Zahlen aus den Vorjahren und mussten irgendwie mit dem, was wir da erwarten, was wir kannten aus den Vorjahren, wirtschaftlich umgehen. Das war der Angang. Am Ende hat uns der Umstand, dass der neue Spielort da ist, natürlich für 2017 unglaublich in die Karten gespielt.
Es hieß immer, das Festival habe sich nicht gerechnet. Carsten Janke, heißt das dann, dass Ihr Konto nicht gefüllt wurde, oder heißt das, dass das richtig Geld gekostet und dass Sie verloren haben, gemeinsam, muss ich kurz erklären, mit dem anderen Gesellschafter FKP Scorpio?
Naja, man muss ja fair sein. Ich bin ja Zeit meines Lebens Jazzfreund gewesen. Und Volker ist kein Jazzfreund. Und da ist es
Volker Kopmanns, der Chef von FKP.
Von Scorpio. Da ist es ja legitim zu sagen, wir sollten das Festival doch mal ad acta legen. Denn finanziell war es definitiv in Schieflage geraten. Die Summe war beträchtlich. Aber als wir nun hörten, wir hätten die Chance, die Elbphilharmonie dazu zu bekommen, habe ich doch stark an ihn appelliert, dabei zu bleiben. Und ich bin happy, dass es uns gelungen ist, in diesem Jahr doch eine erfreuliche Zuschauerzahl zu erreichen.
Das heißt, wie viele Karten sind jetzt schon verkauft, 14 Tage vorher?
Also wir nähern uns insgesamt der 26.000.
26.000, da bin ich jetzt überrascht, das hätte ich nicht gedacht.
Also nach Tagen.
Nach Tagen, ja.
Im Moment sind es etwa 12 am Freitag und wir warten 14.000, 15.000 am Sonnabend.
Kurz zum Vergleich, wie sah das 2015 aus?
Das waren, ich würde sagen, mindestens 7.000 weniger, stimmt's?
Ja.
Also ganz gute Vorzeichen. Alex Schulz und Carsten Janke, heute Mittag bei mir bei Klassik à la Carte auf NDR Kultur. Es geht ums Elbjazz Festival, das in 2 Wochen startet. Und wir hören ein bisschen noch weiter durch das Line-up der diesjährigen Ausgabe. Hier ist Agnes Obel mit Riverside.
À
Agnes Obel, dänische Singer-Songwriterin, bekannt geworden durch einen Werbespot und das war Riverside von ihrem Debüt von 2010, Philharmonics, und auch sie ist dabei in knapp 2 Wochen am Freitag und Samstag vor Pfingsten im Hamburger Hafen beim Elb Jazz 2017. Ich muss jetzt nicht hier künstlich ein verwundertes Gesicht machen und sagen, das ist aber doch kein Jazz, das ist bei Jazzfestivals mittlerweile normal, dass da auch andere Genres dabei sind. Wie ist die Wahl ausgerechnet auf diese Sängerin gekommen? Wer auch immer antworten möchte. Ich glaube, Axel Schulz, ja, Sie haben die Musik mitgebracht heute.
Ich hab mir die nur gewünscht, weil sie im Programm war. Carsten ist ja der Programmverantwortliche und der Boss von Sjanze. Wahrscheinlich passte das terminlich gerade. Die Künstler waren unterwegs.
Aber das ist doch auch so ein Problem unserer Zeit, dass viele hervorragende Jazzmusiker sie möchten das nicht mehr als Jazz bezeichnen, sondern einfach als gute Musik. Und das trifft doch hier hundertprozentig zu.
Warum möchten die das nicht mehr als Jazz bezeichnen? Weil das abschreckend sein kann?
Ja, weil also es gibt eine gewisse Richtung von Jazz, die moderne Musiker nicht mehr gutieren. Und deswegen, also zum Beispiel Kamasi Washington, der ja nun eindeutig hundertprozentiger Jazzmusiker ist, bezeichnet seine Musik nicht als Jazz. Und diese ganze Los Angeles-Szene da mit Thundercat und so weiter, die wollen nicht unbedingt als Jazz bezeichnet werden. Ich bin der Meinung, das ist auch Jazz.
Das sind diese Hip-Hop-R&B-Studio-Musiker, die alle fantastisch spielen, die ja, genau, ganz andere Wurzeln haben und die natürlich alle Jazz-Akkorde drücken und spielen können, die es so gibt, aber irgendwie ein bisschen Abstand suchen. Bei Kamasi Washington scheint es auch zu gelingen. Der spielt beim Melt-Festival dieses Jahr in Greifenhainig, ein riesiges Elektro-Festival, wo dann eher so Menschen zwischen 18 und 22 im Publikum sind. Vielleicht deswegen?
Hundertprozentig. Das muss der Grund sein.
Aber die DNA Ihres Schaffens als Konzert- und Tourneeveranstalter ist immer der Jazz gewesen. Und Sie haben auch vorhin schon gesagt, es ist die große Liebe dazu. Hat Ihnen das mal so ein bisschen wehgetan, als Sie realisiert haben, naja, ganz ohne bisschen Pop, bisschen Singer-Songwriter geht so ein Festival nicht mehr?
Nein, also es ist ja, ich kann ja nur sagen, ich bin zwar Jazzfreund, aber ich liebe ebenso alle Arten von Musik, ob es nun Rock, Soul, Chanson oder Folk ist. Und es ist manchmal komisch, wenn man mich als Jazzveranstalter bezeichnet. Ich habe alles andere auch gemacht. Und zwar wenn ich nur Jazz gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich ein Zwei-Mann-Büro.
Wir sind eine kleine Firma geblieben, ja, das glaube ich auch.
Und vielleicht muss man ergänzen, also die Erweiterung des Programms um benachbarte Genres oder Künstler, die sich nicht genau zuordnen lassen, dem Jazz, das macht ja für, habt ihr ja vorhin gesagt, macht für Jazzfestivals Sinn und fürs Elb Jazz ganz besonders, weil ja, die Musik steht im Zentrum dieses Festivals, des Elb Jazz, aber es gibt natürlich auch, haben wir vorhin auch schon genannt, auch andere Gründe, nebengelagerte, diese Veranstaltung zu besuchen. Und der Zugang zum Jazz für vielleicht Menschen, die nicht aus dem Jazz kommen wie Carsten, wird natürlich auch erleichtert über solche Künstlerinnen, wie wir sie eben gehört haben, die sozusagen an Randbereichen passieren. Weil ich natürlich, wenn ich wegen dieser Künstler komme, später mindestens 3-4 Jazz-Themen und wenn ich ganz viel Glück habe, auch einen Gregory Porter auf einer kleinen Bühne zum ersten Mal erlebe. Und ich glaube, dem Jazz hilft's.
Sagt Alex Schulz, der jetzt Festivalleitung und Geschäftsführung übernommen hat. Wenn Sie sich auf das Publikum, wenn Sie sich das anschauen, was sind das für Leute? Mit einem normalen Jazzkonzert erreicht man in Hamburg ein paar hundert. Und Sie haben die Zahlen gerade genannt, 26.000.
Ja, das ist die Umgebung und es sind schon alle, die sich für Jazz interessieren, da, so hoffen wir. Und wir hoffen auch, und das muss auch immer unser erster Anspruch bleiben, den Kern besonders gut und interessant zu gestalten. Vielleicht sind wir nicht solche kommen wir nicht mit den ganz avantgardistischen Themen, wie man sie beim Überjazz zeigt oder auch in Moers. Das ist so, sondern schon Themen, die ein bisschen massenkompatibler sind. Aber die geben uns auch die Chance, wie wir es jetzt zum Beispiel im Thalia-Zelt tun, 2 Tage lang ganz neue Jazzkünstler international zu zeigen. Das heißt, die etwas bekannteren Künstler aus dem Jazz und benachbarten Bereichen ermöglichen uns gerade, Jazz zu zeigen und Menschen an den Jazz heranzuführen. Und ja, ich denke, dass wir bestimmt die Hälfte unserer Besucher sicherlich auch wegen des Gesamtsettings kommen. Nicht ausschließlich wegen der Jazzmusik, aber auch.
Wir haben noch so einen Grenzfall jetzt hier als nächste Musik. Bernhoft aus Norwegen haben auch Sie mitgebracht, Alex Schulz.
Ja, ich habe den mal, ich weiß gar nicht, da wir haben den mal aufgeführt in Groningen, in einem Café vor 20 Leuten. Das ist ungefähr 10 Jahre her. Dann habe ich entdeckt, dass unsere Kollegen aus dem Programm, nämlich Carsten, den gebucht haben für die Elbphilharmonie, was ich
super passend finde. Ich habe den Künstler auch lange beobachtet. Und ich finde das sehr, sehr schön, den jetzt auf der eigenen Veranstaltung hören zu dürfen.
Jarle Bernhoft heißt er mit komplettem Namen. Hier ist ein Ausschnitt aus einem Konzert, das er mal in Oslo in der Oper gegeben hat. Fly Away. Sich aus Norwegen. Fly Away war das kleine Ausschnitt aus einem Konzert, das er in der Oslo Opera gegeben hat. Und in knapp zwei Wochen ist auch er dabei beim Elb Jazz Festival, über das wir heute Mittag sprechen mit Carsten Janke und Alex Schulz. Gleich geht's weiter. Vorher wirklich richtig reiner, echter Jazz. Hier ist Yun Sun Na aus Korea.
Than a star, farther than...
Neu aufgenommener Titel von der koreanischen Stimme Yun Sun Na. Traveler war das, gemeinsam mit ihrem Trio. Heute sprechen wir bei Klassik à la carte über das Elb Jazz Festival im Hamburger Hafen. Und dort, nicht direkt im Hafen, sondern im großen Saal der Elbphilharmonie, wird auch diese Sängerin zu erleben sein. Carsten Janke, wie ist die zu Ihnen gekommen, diese Stimme?
Also Yun Sun Na war von Anfang an eine meiner Lieblingssängerinnen. Und diese neue Platte, die übrigens am letzten Freitag erschienen ist, die macht geradezu süchtig. Und ich habe noch nie so gebündelte positive Kritiken über eine Platte erlebt. Und ich freue mich ganz besonders auf die Premiere in der Elbphilharmonie. Denn bisher ist sie ja nur im Duo mit Ulf Valkenius aufgetreten. Jetzt kommt sie mit voller Band. Und man merkt auch, sie will unbedingt den amerikanischen Markt erobern. Denn jetzt ist es wirklich Jazz. Bisher war es für mich mehr Weltmusik.
Ich habe gerade nachgucken wollen, wie das Album heißt. Und dann war die Musik schon vorbei. Wissen Sie es auswendig?
Ja, She Moves On.
She Moves On, letzten Freitag gerade erschienen. Wie klingt sie denn nun für Jazz und verstärkte Musik, die Elbphilharmonie, Carsten Janke?
Also ich habe bisher selber erst zwei Konzerte da veranstaltet. Das war Paolo Conte und Branford Marsalis. Und beide waren exzellent, sowohl von der Musik als auch von der Akustik her.
Aber in dem Moment, wo verstärkt wird, man muss schon einiges anstellen, oder?
Bei Branford dauerte es ein paar Minuten, weil er offensichtlich keinen Soundcheck gemacht hatte. Und das sollte man möglichst vermeiden. Man sollte schon einen Soundcheck machen.
Alex Schulz, um Tickets zu verkaufen, ist die Elbphilharmonie fantastisch. Das hat auch offensichtlich beim Elb Jazz Festival jetzt funktioniert. Aber um ein Festival zu organisieren, gar nicht so ohne so ein Hochhaus mit diesen Feuerschutzbestimmungen und diesen Umlaufzeiten.
Ja, Entschuldigung, zumal wir ja die Vereinbarung, wie wir da produzieren werden, in einem Festivalkontext mit den Verantwortlichen in der Elbphilharmonie heute vor einem Jahr getroffen haben. Das heißt, die hatten auch noch gar kein Haus und kannten ihre eigenen Abläufe noch nicht. Da wird sich der eine oder andere Besucher unserer Veranstaltung fragen, warum eigentlich immer zwei Stunden Umbaupause passieren müssen zwischen den jeweils täglich drei Konzerten während des Elbjazz in der Elbphilharmonie. Das liegt einfach daran, weil zum Zeitpunkt, als wir es festlegten, eben noch nicht klar war, wie genau die Besucher wohl ins Haus und wieder aus dem Haus geleitet werden können. Wir wollen mal schauen. Das ist jetzt zum ersten Mal so, dass drei Shows in Folge an einem Abend und bei uns dann an zweien dort passieren, wie es so läuft und ob man daraus dann gewisse Lehren in den Abläufen so ziehen kann für die Folgejahre.
Aber zwei Stunden Umbauzeit tun schon weh für ein Festival, oder?
Ja, weil wir die auf der Bühne nicht haben, sondern wir haben die Wechselzeit im Haus oder damals prognostizierte. Nun muss man mal sehen, wie es wirklich läuft. Das ist jetzt aber so und es kann sich jeder daran orientieren. Wir haben ja mit dem Spielort Elb Philharmonie, anders als in den anderen sieben Spielorten, auch nochmal eine gewisse Regelung getroffen mit unseren Besuchern. Also man legt sich da ja konkret fest auf ein bestimmtes Konzert insofern und auf eine bestimmte Uhrzeit. Insofern tut das alles nicht so weh und ist vielleicht auch ganz gut und smart.
Wie lange haben Sie mit Knoten im Kopf da gesessen, um für diese Konstruktion einen Vorverkauf zu entwickeln? Das ist ja gar nicht ohne.
Lange. Ja, waren auch ein, zwei Kolleginnen, die darunter so ein bisschen leiden mussten. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Also es musste so
ja, so eine neue Plattform konstruiert werden, dass man innerhalb des Kaufprozesses eines Elbjazz-Tickets dann weitergelangt und in dieses Auswahlverfahren gerät. Und dabei mussten dann noch die Frühkunden, die sogenannten Early Birds, berücksichtigt werden mit einem nochmal einem Vorsprung und so. Und ja, es war etwas komplex, aber jetzt ist es da. Und wenn es funktioniert, wir werden es sehen, dann können wir es ja auch in den Folgejahren benutzen und die Mühen haben sich gelohnt.
Also ich habe volles Verständnis, wenn Sie jetzt zu Hause genervt stöhnen, ja, die Elbjazz-Konzerte in der Elbphilharmonie sind ausverkauft, ca. 12.000 Menschen kriegen sie, glaube ich, rein. Da ja. Musste man sich vorher für reservieren. Sind Sie sich ganz sicher, dass das alle wissen, dass sie nicht mehr in die Elbphilharmonie kommen oder klopfen die dann unten an die Glastüren wie damals in der Fischauktionshalle bei Chili González?
Heutzutage klopft man ja häufig über elektronische Kommunikationswege. Und es gibt immer noch welche, die nachfragen, immer noch Kunden. Häufig und glücklicherweise auch, bevor sie ein Ticket kaufen, dann kann man das nochmal erläutern, auf die entsprechenden Seiten und Hinweise verweisen und so. Deshalb sind wir eigentlich guter Hoffnung, dass dann am Veranstaltungsort für alle alles klar ist. Wenn sie nämlich in die Elbphilharmonie gehen, dann wissen sie auch, wann und wie das Prozedere läuft. Alle werden angeschrieben und darüber informiert nochmal und so. Ich bin da eigentlich ganz guter Hoffnung.
Die Elbphilharmonie hat den großen Saal, die hat ein Kai-Studio und den kleinen Saal. Warum werden diese beiden Locations nicht bespielt?
Das Kai-Studio bespielen wir ja am Samstag mit Workshops für Kinder. Nicht den kleinen Saal, weil auch das alles ein Jahr zurück, aber die Logik des Hauses gab vor, dass man die Besucher aus dem kleinen Saal und dem großen addieren muss und daraus ergibt sich die Gesamtkapazität der zu verkaufenden Karten in der Elbphilharmonie. Das heißt, wir hätten sie faktisch abziehen müssen von den Produktionen im großen Saal und das machte für uns keinen Sinn.
Nächste Musik bei uns heute Mittag. Ein fantastischer Akkordeonist, der mich beim Echo Jazz mal so beeindruckt hat, weil er in der Starre dieser Fernsehproduktion sich mit Michael Wollny gemeinsam hingesetzt und improvisiert hat. Das sieht man wirklich selten. Vincent Perani, Akkordeonist. Carsten Jager, wann haben Sie ihn zum ersten Mal gesehen?
Beim Überjazz 2014 hatten wir die beiden und das hat mich vom Stuhl gehauen. Denn ich kann nicht behaupten, dass ich Akkordeon-Fan bin.
Nicht? aber vielleicht sind Sie es durch ihn geworden?
Eindeutig.
Wir hören ein Stück, was ganz gut zu Ihnen passt, denn es ist von Sidney Bechet und das ist, glaube ich, auch einer der ersten, den Sie veranstaltet haben in Deutschland vor vielen, vielen Jahren, oder? Habe ich gelesen. Das stimmt gar nicht.
Ja, das kommt ungefähr hin, ja.
Kommt ungefähr hin in den 50er Jahren, steht zumindest so in den Lexikon-Einträgen, die man über Sie lesen kann. Carsten Janke und Alex Schulz, heute Mittag bei Klassik à la carte auf NDR Kultur. Egyptian Fantasy von Sidney Bechet, gespielt von Vincent Perani Akkordeon und Emilie Parisier Saxophon. Und die beiden werden auftreten in St. Katharinen, nahe am Hamburger Hafen. Und auch das ist ein Spielort des Elb Jazz Festivals, das in zwei Wochen stattfindet. Und wir sprechen heute darüber mit Alex Schulz und Carsten Janke bei Klassik à la carte auf NDR Kultur. Carsten Janke, Sie machen das seit vielen, vielen Jahren. Jahrzehnten. Wenn Sie vergleichen, heute so ein Festival zu organisieren mit Ihren ersten Konzerten, was hat sich grundlegend verändert an den Rahmenbedingungen?
Also wenn man heutzutage ein Festival veranstaltet, ist das weitaus besser organisiert als vor 30, 40 Jahren, weil man arbeitet heutzutage mit eingespielten Teams. Wir haben damals, wenn wir ein Festival kreiert haben, hatten wir keinerlei Erfahrung. Und wie heißt das so schön? Learning by doing. Und das klappt dann auch, aber da gibt es dann halt auch ein paar Pannen. Und die kann man doch heutzutage zwar nicht ausschalten, aber das ist schon wesentlich seltener.
War es vielleicht auch manchmal ein bisschen chaotischer, aber schöner, einfacher zu machen?
Also ich bin kein Nostalgiker. Ich bin nicht der Meinung, dass es früher schöner war. Finde ich, hat es eben halt mehr Professionalität.
Gregory Porter wird in zwei Wochen dabei sein. Joshua Redman ist dabei. Große Namen des Jazz, wo ich mich aber auch frage, ja, wie viele gibt's da eigentlich noch? Sie haben gerade selber gesagt, Gregory Porter ist einer der wenigen, die 4000er-Säle ausverkaufen.
Naja, es gibt zwar noch einige wenige große Namen, ob das nun Herbie Hancock ist, Wayne Shorter oder auch der von uns verpflichtete Jan Garbarek, aber wir müssen jetzt auf junge Talente setzen und da gibt es ja Gott sei Dank genug.
Wer hätte denn da sein sollen, ist aber leider nicht gekommen.
Das sagen wir doch lieber nicht.
Bei Herbie Hancock könnte ich es mir fast vorstellen.
Herbie kommt zwar Ende des Jahres, aber leider nicht nach Hamburg.
Was muss man tun, um diese internationale Liga zu kriegen? Also wie schwer ist das für selbst ja dann großes Festival zu finanzieren?
Naja, auf der einen Seite muss man den Zeitpunkt erwischen, wo der Künstler gerade eine neue Platte gemacht hat. Dann muss er ja praktisch auftreten. Oder er muss interessiert sein, denn letzten Endes die Pläne, die Tourneepläne sind meistens so weit im Voraus festgelegt, dass man so einen plötzlichen Anruf und sagt, hast du nicht Lust, in 8 Wochen beim Elbjazz aufzutreten? Das kann man vergessen.
Alexander Schulz, Ihnen ist mit einem anderen großen Festival in Hamburg eigentlich ein kleines Kunststück gelungen, denn ich finde, das Reeperbahn-Festival ist eines der wenigen Festivals, wo es nicht um die ganz großen Namen oben auf dem Plakat steht. Was muss man tun, damit das gelingt?
Vor allem muss man Geduld haben und überzeugt sein von der eigenen Idee. Und wenn man von der überzeugt sein will, dann muss man sie gut finden. So, das hatte ich ja eingangs gesagt, das war für mich auch die Einstiegsdroge ins Elbjazz. Ich finde die gut. Zurück zum Reeperbahn-Festival. Wenn man diese Geduld hat, dann werden einem irgendwann auch die Besucher folgen, weil sich da tatsächlich ja die Qualität der Musik durchgesetzt hat und die Veranstaltung sich an ein sehr musikinteressiertes Publikum richtet, das nachher ja wie so ein Multiplikator gewirkt hat in den Folgejahren. Heute gehen da sicherlich viel, viel mehr Menschen hin als noch in den ersten Jahren. Ja, aufgrund dieses Umstands. Es hat sich einfach dann vervielfältigt. Diese Art Musik zu hören, sicher gestützt auch durch die Art Musik zu hören, wie sie jetzt heutzutage um die aufgenommene Musik passiert im Netz. Das hat sich sicher auch verändert parallel. Aber das waren so ein paar Faktoren, die, glaube ich, da für die Erfolgsgeschichte wichtig waren. Jetzt ist dies hier dran.
Wir hören jetzt eine Band, die wahrscheinlich nicht Tausende von zu Hause in den Hafen lockt, die aber trotzdem großartig ist und eine wahnsinnige Show macht. Aus der Schweiz, Hildegard lernt fliegen. Man hört schon am Namen, da geht's eher ein bisschen verrückt zu, oder?
Ja.
Lassen wir so stehen, hören wir es uns an. Hier ist Don Clemenza, Andreas Scherrer und seine Band Hildegard lernt fliegen. Lernt fliegen, heißt diese wunderbare Band um den Schweizer Sänger und Vokalartisten Andreas Scherer. Don Clemenza war das. Und auch dieses Ensemble ist zweimal zu hören beim Elbjazz vor Pfingsten im Hamburger Hafen. Einmal auf der NDR-Infobühne, die der NDR dahinstellt. Und am Helgen, da treten sie auch nochmal auf. Und Carsten Janke, wenn wir jetzt diese Musik so auf der großen Landkarte des Jazz mal einordnen wollten, wie würden Sie das tun?
Also ich finde, das ist eine gesunde Mischung zwischen amerikanischen Stars und europäischen Stars. Denn letzten Endes, der europäische Jazz ist in den letzten Jahren so wichtig geworden, dass, glaube ich, er sich nicht mehr vor den amerikanischen Großen verstecken muss.
Was mir bei dieser Band auffällt, ist, dass die einfach eine ganz eigene Unterhaltungsqualität haben. Ist das auch heute nötig, wenn man ein bisschen experimenteller musizieren will?
Tja, also ich finde, das ist doch eigentlich die Voraussetzung, denn letzten Endes hat es alles schon gegeben. Aber das, was Sie machen, habe ich bisher noch nicht gehört.
Eine wahnsinnige Bühnenshow ist das. Skurril und wahnsinnig witzig. Schauen Sie sich das an, wenn Sie die Gelegenheit haben. Jetzt sind es noch knapp 14 Tage. Freitag in einer Woche geht es los. Alex Schulz, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Jetzt gilt es ja, eine Werft zum Festivalgelände zu machen.
Ja, der nächste Schritt beginnt am Montag. Dann beginnen die Arbeiten unseres Produktionsteams dort. Und dann beginnen wir auch unsere Büros dort aufzubauen. Und dann werden die großen Bühnen draußen aufgebaut und die beiden kleineren in den Hallen. Das sind die nächsten wichtigen Schritte, um auf der Südseite nämlich die vier Spielstätten vorzubereiten. Auf der Nordseite, haben wir eben drüber gesprochen, sind es St. Katharinen. Dann die Hochschulbühne, Hochschule für Musik und Theater, wird wieder die Bühne vor der Elbphilharmonie am Platz der Deutschen Einheit haben. Die Elbphilharmonie selbst. Und dann die Besonderheit, vierter Spielort Nord ist auch nicht so sehr vorzubereiten, eher zu kommunizieren. Das ist nämlich das Thalia-Zelt. Zu dem Programm, das das Elbjazz dort gestaltet an beiden Tagen, haben beide Festivalbesucher Zugang, nämlich die von Theater der Welt und die des Elbjazz.
Das internationale Theaterfestival, das diese Woche schon beginnt.
Das am Donnerstag beginnt, ja.
Blom und Voss ist selber gerade viel in den Medien. Die haben ganz andere Probleme vielleicht als ein Jazzfestival. Oder ist das genau das, was gerade hilft?
Wem? Blom und Voss?
Blom und Voss.
Nein, glaube ich nicht. Da können wir keinen Einfluss nehmen. Die haben sicherlich ein anderes Kerngeschäft und wir hoffen mal, dass alles so bleibt und so weitergeht, damit wir auch in den Folgejahren dort veranstalten können.
Für dieses Jahr klappt es auf jeden Fall. Mussten Sie vielleicht ein bisschen länger überzeugen als in den vorhergehenden Jahren?
Für 2017? Nein, mussten wir nicht. Nein, das war alles schon in trockenen Tüchern, bevor die jüngsten Entwicklungen da abzusehen war. Und dann gilt so ein Versprechen auch. Jetzt muss man mal sehen, wie es das Folgejahr weitergeht oder für die Folgejahre.
Carsten Janke als Mitveranstalter und Elder Statesman des Ganzen. Wie verbringen Sie denn die Festivaltage?
Also ich werde mir einen genauen Plan machen, wen ich alles hören kann. Manchmal müssen halt 10 Minuten reichen.
Und dann haben Sie Eindruck genug von den 10 Minuten.
Ja, genau.
Also das heißt aber, Sie haben wirklich einen straffen Plan.
Ich habe einen ganz straffen Plan, ja.
Wie kommen Sie von Bühne zu Bühne?
Ich habe mit meinem Freund Henry, der fährt mich meistens.
mit Chauffeur, wenn es denn möglich ist.
Ja, okay.
Auch über den Fluss.
Auf welche Künstler sind Sie am meisten gespannt? Vielleicht auch von den gar nicht so bekannten.
Naja, also gespannt bin ich nach wie vor auf Dafa Yusuf. Und ich muss natürlich zu Yun Sonar, denn die Platte, die ist, wie gesagt, nicht zu schlagen. Aber es gibt, einer meiner Lieblingskünstler ist Joshua Redman. Und da habe ich ja immerhin die Chance, der spielt ja Gott sei Dank zweimal. Den werde ich auf jeden Fall nicht verpassen.
Alex Schulz, Sie haben wahrscheinlich meistens anderes zu tun, als mit dem Chauffeur von Bühne zu Bühne zu fahren. Aber welches Konzert, wenn es irgendwie geht, würden Sie sich auf jeden Fall angucken wollen?
Ich schaue mir auf jeden Fall Agnes Obel an. Nicht ohne Grund habe ich die hier reingemarmelt in die Sendung.
Die wir ganz am Anfang gehört haben, die wunderbare Singer-Songwriterin aus Dänemark. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch. Stunde ist fast schon wieder vorbei. Wir haben noch 5 Minuten, um nochmal zurück und nach vorne zu schauen. Auch 2014 dabei die Funk-Jazz-Formation Snarky Puppy. Und die ist dann in knapp 2 Wochen wieder dabei. Vielen Dank für den Besuch.
Dankeschön.
Ich bin Mischa Kreisgott. Und ja, wenn Sie können, kommen Sie nach Hamburg in 2 Wochen oder hören Sie sich das Ganze dann nach und nach über das Jahr auf NDR Info an. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.